Krise bewältige ich nur mit offenem Visier, mit klarer Kommunikation nach außen und nicht mit einer Vogelstrauß-Perspektive.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalks. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Esra Laubach, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Wenn wir momentan einen Blick in die Nachrichten werfen, dann wimmelt es ja nur so von Krisenmeldungen. Viele Unternehmen stehen besonders seit den letzten 3 Jahren vor großen Herausforderungen. Gerade das letzte Jahr war geprägt von steigenden Insolvenzzahlen. Laut aktuellen Statistiken wurden 2024 in Deutschland rund 15.000 Insolvenzen angemeldet. Im Vergleich zu den Vorjahren ist das schon ein deutlicher Anstieg. Die ersten Zahlen aus dem neuen Jahr deuten allerdings leider auch darauf hin, dass der Trend noch anhalten wird. Und neben den Insolvenzen mehren sich ja auch die Restrukturierungen sehr deutlich. Dass es so nicht weitergehen kann, da sind wir uns sicherlich alle einig. Und deshalb sprechen wir heute im Mittelstandstalk darüber, wie Sie im Unternehmen Anzeichen für eine Krise möglichst früh erkennen können, um dann auch noch wirksam dagegen zu steuern. Das und noch vieles mehr bespreche ich heute mit Janina Poppe. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Partnerin bei RSM Ebner Stolz. Und mit Jan Groß. Er ist Rechtsanwalt und ebenfalls Partner bei RSM Ebner Stolz. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Hallo.
Frau Poppe, in meinem redaktionellen Alltag höre ich immer wieder, dass es unabdingbar ist, die Krisenanzeichen möglichst früh zu erkennen. Wieso ist das so wichtig?
Es geht bei der Krisenfrüherkennung darum, den Fortbestand des Unternehmens ganz grundsätzlich mal zu sichern. Und es ist natürlich wichtig, je früher ich in der Lage bin, eine Krise zu erkennen, desto früher auch Maßnahmen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um dann eben auch die Krise nachhaltig zu beseitigen und den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.
Herr Groß, Sie sind Rechtsanwalt. Gibt es nicht sogar eine gesetzliche Pflicht zur Krisenfrüherkennung?
In der Tat, der Gesetzgeber hat vor einigen Jahren mit Paragraph 1 des sogenannten StaRUG eine Pflicht zur Krisenfrüherkennung eingeführt. Diese Pflicht gab es vorher in der Tat auch schon für Aktiengesellschaften und große Kapitalgesellschaften. Und jetzt gilt diese Pflicht für sämtliche Unternehmen, ganz egal in welcher Rechtsform. Und damit soll die Pflicht zur Krisenfrüherkennung eben im Gesetz verankert sein, um den Geschäftsführern aufzuerlegen, nicht nur in der Krise zu handeln, wenn sie denn da ist, sondern möglichst frühzeitig die Krise zu erkennen, um dann Gegenmaßnahmen einzuleiten, damit es eben nicht zu den von Ihnen gerade zitierten Insolvenzen kommt, sondern dass frühzeitig eine Restrukturierung, also Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können.
Mit dieser wichtigen Erkenntnis würde ich sagen, gehen wir mal direkt ins Eingemachte, Frau Poppe. Wie muss ein solches Krisenfrüherkennungssystem konkret aussehen?
Also die Krisenfrüherkennung ist eigentlich ein gesamtheitlicher Prozess, der im Gesamtunternehmen verankert sein muss. Wesentlicher Bestandteil dieser Krisenfrüherkennung ist die Unternehmensplanung. Diese Unternehmensplanung versetzt den Geschäftsführer eben in die Lage, mit Blick nach vorne durch den Abgleich von Soll-Ist-Entwicklungen zu erkennen, ob Entwicklungen sich abzeichnen, die die mögliche Gefährdung des Unternehmens zur Folge haben können. Und insofern ist es letzten Endes zentrales Instrument die Unternehmensplanung, die natürlich entsprechend der Komplexität, Größe der Branche entsprechend ausgestaltet sein kann. Also nicht alle Unternehmen treffen in der Hinsicht die gleichen Verpflichtungen. Und es muss natürlich in dem Gesamtprozess eingebunden sein, um eben auch sicherzustellen, dass Risiken gemeldet werden, überwacht werden und eben auch die Aufgaben da klar verteilt sind in diesem Bereich.
Ich sehe, es ist mal wieder das Berühmte, es kommt drauf an. Ich hätte es aber natürlich gern noch ein bisschen konkreter von Ihnen. Also Ausgangspunkt ist die Unternehmensplanung. Gesetzt den Fall, in meinem Unternehmen läuft alles richtig gut, ich habe nachhaltige Gewinne erzielt und ich habe sogar die Möglichkeit, leicht auf finanzielle Mittel zurückzugreifen. Was muss ich dann konkret tun?
Also in diesem Fall, in dem man von diesen sogenannten Schönwetterkriterien spricht, sind grundsätzlich mal keine besonderen Anforderungen an die Planung gerichtet. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch, wenn ich aktuell in der Situation bin, dass es wirtschaftlich gut läuft und wie gesagt diese Kriterien eben vorliegen im Unternehmen, kann es natürlich Entwicklungen geben, die dazu führen, dass ich zukünftig nicht mehr in der Lage sein werde, diese Kriterien eben noch so vorzuweisen. Ja, das kann beispielsweise passieren durch Gesetzesänderungen, die dazu führen, dass mir ein wichtiger Absatzmarkt wegbricht oder ganz unterschiedliche Dinge, die da reinspielen können. Und deshalb muss ich auch, wenn ich vermeintlich in der Situation bin, dass es mir gut geht, eben auch sicherstellen, dass solche Entwicklungen erkannt werden. Und deshalb ist die klare Empfehlung auch in Situationen, wo eben diese Schönwetterkriterien vorliegen, so eine Unternehmensplanung initiiert wird und eben auch gelebt wird im Unternehmen.
Von welchem Planungshorizont sprechen wir da in etwa?
Also der 1-Staruk, der eben auf die Krisenfrüherkennung abzielt, der soll ja möglichst insolvenzvermeidend sein. Und insofern ist es mal mindestens der Zeitraum von 12 Monaten, der den Tatbestand der Überschuldung abdeckt, im besten Fall eben um diesem Kriterium der Früherkennung und Ergreifung von Gegenmaßnahmen entgegenzuwirken, eigentlich ein Planungszeitraum von 24 Monaten.
So ein Planungshorizont von 12 bis sogar 24 Monaten ist ja aktuell für so manche Unternehmen doch nur noch sehr schwer erreichbar, was ich so höre. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal auf die Unternehmen zu sprechen, bei denen es bereits kriselt. Herr Groß, welche Anzeichen deuten denn darauf hin, dass ein Unternehmen in eine Krise geraten könnte?
Nun, Sie haben ja verschiedene Krisenstadien und es gibt eine allgemeine Formel, die sagt, wenn eine Entwicklung eintritt, die ohne Gegenmaßnahmen so zu wesentlichen Veränderungen der Vermögens-, Ertrags- oder Liquiditätslage führt, die dann wiederum am Ende eine Bestandsgefährdung mit sich bringt, dann haben wir eine Krise, die jedenfalls akut ist, wo Handlung zwingend geboten ist. Sie fragen nach konkreteren Kriterien. Diese konkreten Kriterien sind insbesondere, wenn Umsatz wegbricht, wenn wesentliche Kunden abwandern, wenn meine Kosten explodieren. Also im Grunde genommen all das, die wesentlichen Parameter, die ein Kaufmann im Blick haben sollte, sei es an der Topline, sei es eben in der Kostenstruktur. Wenn sich die nachhaltig verändern, also wenn diese Zahnräder sich drehen, in die falsche Richtung drehen, dann ist höchste Alarmbereitschaft geboten. Und ich kann ja nur feststellen, ob sich ein Zahnrad in die falsche Richtung dreht, wenn ich vorher eben geplant habe. Und natürlich sprechen Sie darauf an, dass die Planung in derzeitigen Zeiten immer schwieriger wird. Und ich kann teilweise ja noch nicht mal ein halbes Jahr in die Zukunft schauen. Wie will ich denn 24 Monate in die Zukunft schauen? Das muss ich aber tun. Und natürlich ist der Blick diffus. Aber ich muss zumindest meinen Blick in diese Richtung lenken. Und dann kann ich zumindest erkennen, ob aus dem Nebel etwas emporkommt. Wenn ich nämlich nur nach unten schaue und die Kurzfrist sozusagen Tagesaktualität im Blick habe, dann habe ich gar nicht die Möglichkeit, in der Zukunft etwas zu erkennen, auch wenn natürlich die Zukunft nebulös ist. Nur ohne Planung geht's gar nicht und mit Planung ist es schwer, aber aus dem Grund brauche ich eben eine Planung, um eben frühzeitig Möglichkeiten dann auch zu entwickeln und zumindest mal ein Bild zu haben, auf das ich zusteuere, einen Nordstern, wenn man so will. Das bleibt natürlich sehr oberflächlich und holzschnittartig, aber ohne Nordstern, wissen wir alle, komme ich eben nicht ans Ziel.
Und wenn sich dann so eine Entwicklung abzeichnet, die den Fortbestand gefährdet, wie sollten dann Unternehmen im Idealfall reagieren?
Mit Bedacht, gleichzeitig zügig und energisch. Und auch das hängt sehr stark von dem Krisenstadium ab, nicht? Also letzten Endes auch wie bei einem Patienten, wie bei einem Menschen, je nachdem, wie weit die Krise, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist, brauche ich andere Heilungsmittel. Generell gilt der alte, jahrtausendealte Spruch aus der Medizin, Vorbeugen ist besser als heilen. Wenn ich aber in eine Situation gekommen bin, dass ich handeln muss, dann muss ich die Krisenursache beheben. Und auch das gehört eben dann zu einer Analyse, die ich nur bewältigen kann, wenn ich vorher geplant habe, um abzuleiten, was sind denn meine Änderungen zu der ursprünglichen Planung, die ja gezeigt hat, dass das Unternehmen eigentlich ertragreich ist und fortführungsfähig ist. Und dann muss ich Maßnahmen einleiten, die diese Krisenursachen beheben. Das können sein, wenn ich noch in einer Ertragskrise bin, dass ich Kostenmaßnahmen einleite, dass ich Kostenreduzierungen einleite. Das kann sein, dass ich mir meine Vertragssituation nochmal anschaue, überlege, bin ich denn insgesamt sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite hinreichend aufgestellt. Das kann natürlich auch bedeuten, dass ich Personalanpassungen durchführen muss. Das kann aber auch bedeuten, dass ich so weit in der Krise abgerutscht bin, dass es wirklich um Liquidität, also um das Blut des Unternehmens geht. Und spätestens dann muss ich sehr energisch handeln und alle liquiditätswirksamen Maßnahmen durchführen. Das kann sein, dass ich ebenfalls auf der Einnahmenseite meine Zahlungsziele reduziere, dass ich einfach nachhalte, dass meine Kunden auch bezahlen, Kunden mit schlechter Zahlungsmoral, die eben entsprechend auch dann nachhalte, dass sie zahlen oder eben mein Kundenportfolio, wenn es denn geht, anpasse und auf der Ausgabenseite eben sehr stark dann quasi Diät halte. Und wenn es ganz, ganz kritisch wird, die Liquidität also in eine Zahlungsunfähigkeit oder drohende Zahlungsunfähigkeit abrutsche, da muss ich eben noch drastischere Maßnahmen wie etwa Stundungen oder möglicherweise dann auch über einen Insolvenzantrag nachdenken.
Vielleicht können wir weiter in Ihren Praxisbeispielen bleiben und vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr aus Ihrer eigenen Beratungserfahrung erklären, wie man den Prozess der Krisenfrüherkennung am besten gestaltet.
Ich glaube, ganz zentral, wenn ich beginnen darf, Janina, ergänze das gerne aus deiner praktischen Erfahrung, wenn ich beginnen darf, ist, glaube ich, das ganz zentrale Element die Planung. Und man darf sich eben auch als Geschäftsleiter eines normalen Unternehmens auch von diesem Begriff der Krisenfrüherkennung nicht erschlagen lassen. Man darf auch nicht zu sehr juristisch am Ende unterwegs sein oder versuchen, alles juristisch zu erschlagen. Und außerdem Paragraphen 1 StaRUG werden wir hier auch keine weiteren Paragraphen nennen, weil es eben praktisch sein soll. Und ich glaube, das zentrale Element, wir haben es mehrfach angesprochen, ist das Thema der Planung. Und die Planung setzt einfach nur mal grundsätzlich voraus. Und das ist schon mal das wesentliche Takeaway. Also wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das mitnehmen, glaube ich, dann haben wir schon viel gewonnen, dass man einfach sich kümmert um einen Zukunftsausblick, der eben in einer Planung sich manifestiert und diese Planung eben nach den Regeln der Kunst, wie eben ein normaler Geschäftsleiter es eben tut, integriert, Umsatz, Ertrag, Liquidität und dann eben auch eine Vermögensplanung, dass er sich Gedanken macht, wie mein Geschäft sich zukünftig entwickelt und das eben nicht mit Mondscheinwerten, sondern mit realen Überlegungen und diese Überlegungen immer wieder kritisch hinterfragt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir sehen das auch im Startup-Bereich relativ häufig, wo eine Planung sehr, sehr schwierig ist. Aber dort gibt es eben Unternehmerinnen und Unternehmer, die sehr realistisch sind. Und es gibt andere, die ihnen immer erzählen, das ist überhaupt kein Problem, der Umsatz kommt in 1 oder 2 Monaten und dann starten wir so richtig durch. Und Realismus ist an der Tagesordnung da eben ganz entscheidend. Und wenn Sie realistisch an die Sachen rangehen, mit einer gesunden Skepsis, aber sich auch nicht kaputt planen, die Sachen immer wieder hinterfragen, auch Ihre eigenen Überlegungen hinterfragen, dann sind Sie schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Und Janina, ich glaube, du wirst als Wirtschaftsprüferin noch mal etwas genauer sagen können, wie dann quasi die Umsatz- und Ertragsplanung auszusehen haben. Aber ich glaube, das ist dein Feld.
Ja, also wichtig ist, glaube ich, auch ganz grundsätzlich auch für den Ausgangspunkt einer Planung, dass man natürlich eine Buchhaltung hat, die à jour ist, also die aktuell gebucht ist, dass ich eben auch in der Lage bin, auf aktuellen Zahlen aufzusetzen und die Planung nach vorne hin zu entwickeln. Dann ist es natürlich so, ich muss mich auseinandersetzen, wenn ich jetzt mal auf Umsatz und Liquidität schaue, eben mit den Marktgegebenheiten, also welche Entwicklungen sehe ich im Markt, wie passt wie passen die Produkte, das, was ich als Unternehmen anbiete, eben in diesen Markt? Wie ist meine strategische Position? Und dort raus abgeleitet eben die Topline-Planung, Büroertrag, Materialaufwand. Gibt es gegebenenfalls Geschäftsfelder, aus denen ich mich strategisch sinnvollerweise zurückziehe? Und dann eben die nachgelagerten Fragen in Bezug auf den Personalaufwand. Also habe ich die erforderliche Personaldecke, die es benötigt, oder habe ich eben Themen im Personal, die mich dann eben auch zu einer möglichen Anpassung im Personalbestand zwingen. Und daraus abgeleitet eben in einem gesamtheitlichen Prozess eben die Gesamtunternehmensplanung auch dann unter Berücksichtigung eventueller Maßnahmen, die es erforderlich machen, eben ausgehend von dem möglichen Krisenstadium, mich da eben auch wieder in die Profitabilität hineinzuentwickeln. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man eben gesamtheitlich die Informationen im Unternehmen abfragt. Also, dass man nicht im Prinzip diese Mondplanungen macht, die jetzt auf der Idee eines Einzelnen fußen, sondern eben fundiert abgeleitet sind. Und in dem Zuge eben auch wichtig, eine Dokumentation dessen, was ich planerisch zugrunde lege, anzufertigen.
Würden Sie sagen, es gibt noch weitere Maßnahmen, die sich im Krisenmanagement bewährt haben, wenn tatsächlich diese fortbestandsgefährdende Entwicklung festgestellt worden ist? Herr Groß, ich denke da jetzt zum Beispiel an diese rechtlich sehr stark regulierten Maßnahmen, wie zum Beispiel Kurzarbeit.
Absolut. Kurzarbeit hat sich ja vor allem in der Corona-Zeit bewährt. Da haben ja auch viele Nachbarn in Europa uns beneidet teilweise um dieses System, was ein sehr, sehr gutes Instrument ist, um kurzfristig einfach an die Gegebenheiten sich anzupassen, um eben die Personalkosten ein Stück weit in der Krise atmen zu lassen. Denn insbesondere wenn Krisen hoffentlich alsbald überbrückbar sind und keine totale Systemkrise für das Unternehmen sind, sondern eben eine Absatzkrise, wie wir sie teilweise ja in Corona-Zeiten erlebt haben, dann will man ja eben die Personaldecke nicht grundsätzlich und dauerhaft anpassen, sondern so ein Stück weit atmen lassen. Und jetzt leben wir ja in einem Land, wo ein Hire and Fire eben nicht möglich ist, aus guten Gründen. Aber dafür braucht man dann eben Alternativen. Und diese Alternative ist die Kurzarbeit, und die Kurzarbeit hat sich ganz hervorragend bewährt. Ich möchte einen anderen Punkt noch ansprechen, der vielleicht gar nicht so technisch ist, aber unfassbar wichtig in einer Krise. Und das ist neben der Nabelschau, neben der Innenschau, die ich immer brauche, die ich handwerklich einfach sauber machen muss, im Sinne aufbauend eben auf einem vernünftigen Zahlenwerk, was Azure ist, und einer Planung, die ich habe, ist es aber immer einen Blick und eine Kommunikation nach außen. Und das ist das Stichwort. Krise bewältige ich nur mit offenem Visier, mit klarer Kommunikation nach außen und nicht mit einer Vogelstrauß-Perspektive. Wenn ich den Kopf in den Sand stecke und denke, das geht schon irgendwie gut, jetzt kommt der Umsatz aber dann hoffentlich in den nächsten 2-3 Monaten, und ich sage auch meinen Lieferanten nicht Bescheid, dass ich sie jetzt einfach mal nicht bezahle. All das verliert Vertrauen. Offene, ehrliche Kommunikation ist die einzige Währung, die wir haben in einer Krisensituation, und die darf man nicht verspielen. Man hat in der Regel nur eine Chance, so etwas dann auch in den Sand zu setzen. Denn eine zweite Chance gibt es in der Kommunikation nicht. Deshalb raten wir, neben allen technischen notwendigen Maßnahmen, die notwendig sind, über die wir auch schon gesprochen haben und vielleicht auch noch weiter sprechen werden, den ganz klaren Rat als weiteres Takeaway: offen und ehrlich kommunizieren und lieber ehrlich auch kritisch sein und mit sich selbst und dem Unternehmen kritisch sein und das nach außen kommunizieren und offen mit seinen Stakeholdern umgehen und sagen, ich habe jetzt eben gerade mal ein Problem, als dass ich versuche, es zu kaschieren, denn das geht meistens schief.
Würden Sie denn noch Maßnahmen ergänzen? Sie haben gerade erwähnt, dass Sie vielleicht später noch mal drauf zu sprechen kommen wollen.
Nun, wir haben ja, wir teilen das ja immer in zwei Bereiche. Wir teilen das in die sogenannte Finanzwirtschaft und in die Leistungswirtschaft. Und in der Finanzwirtschaft letzten Endes der Blick auf die Passivseite, also meine Verschuldensituation. Dort habe ich, gerade wenn ich in eine Akutkrise rutsche, eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir tagtäglich in unserem Köcher haben und anwenden. Das sind eben Gespräche, Vereinbarungen mit Finanzierern, mit Banken, Standstill-Vereinbarungen, Anpassungen der Finanzierungsstruktur, möglicherweise auch das Verhandeln eben einer Schuldendecke, die dann eben noch Ertragsfähigkeit darstellt, also die sozusagen die Schuldendienstfähigkeit wiederherstellt. Da reden wir dann natürlich schon über mögliche Haircuts, wie wir sagen, also Teilforderungsverzichte der Finanzierer. Da gibt es also im Grunde genommen alle Möglichkeiten der Dinge, die ich auch frei verhandeln kann. Auf der leistungswirtschaftlichen Seite gibt es auch eine Vielzahl von Themen. Ich muss mir eben die Verträge anschauen, die ich geschlossen habe, und schauen, was kann ich dort tun. Und das kann sein, dass ich verhandle, dass ich möglicherweise einen langlaufenden Vertrag beende, wenn es denn möglich ist und der Vertragspartner mich da rauslässt. Und wenn all diese Dinge nicht funktionieren, und ich glaube, da werden wir im sozusagen letzten Teil des Podcasts nochmal drauf zu sprechen kommen, gibt es eben auch gerichtsförmige Restrukturierungsverfahren, die mir dann ermöglichen, quasi mit einer gewissen, sagen wir mal, Rechtsmacht, auch mit der Unterstützung der Mehrheit meiner Gläubiger, eben solche Restrukturierung auch gegen den Willen Einzelner durchzusetzen.
Herr Groß, Sie haben uns jetzt schon einen ganz bunten, großen Blumenstrauß an Maßnahmen vorgestellt, was man tun kann, wenn es denn schon anfängt zu kriseln im Unternehmen. Frau Poppe, was empfehlen Sie denn als Wirtschaftsprüferin den Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen in einer solchen Situation zu tun?
Ich glaube, so wie es Jan Groß auch gesagt hatte, zentrales Element ist eigentlich das Thema Kommunikation. Das ist eben essentiell, damit man da die Situation nicht kaschiert, sondern eben offen, konstruktiv an Lösungen arbeitet und das dann eben auch mit seinen Stakeholdern im besten Fall gemeinsam angeht. Weil es zeigt sich in diesen Krisensituationen, insbesondere dann in fortgeschrittenen Krisenstadien, es braucht ja Beiträge sämtlicher Stakeholder. Das können Beiträge der Banken sein, der Gesellschafter, des Personals. Also es ist in den seltensten Fällen eine isolierte Lösung. Und deshalb das Thema Kommunikation und Transparenz eben auch, um den Vertrauensverlust nicht zu provozieren oder genau da wieder Vertrauen aufzubauen, was gegebenenfalls auch in vorhergegangenen Situationen ein Stück weit verloren ging.
Würden Sie den krisenden Unternehmen auch schon ein Sanierungskonzept empfehlen, das sie vielleicht von sich aus schon erarbeiten können?
Das Thema Sanierungskonzept, das hängt natürlich immer auch stark daran, ob ich eine Bank involviert habe oder ob förmlich ein Sanierungsgutachten nach IDW S6 gefordert wird. Grundsätzlich kann man sich auch, wenn es nicht formell gefordert ist von Stakeholdern, grundsätzlich in der Abarbeitung und in der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit eben an den Anforderungen des IDW S6-Gutachtens orientieren, weil grundsätzlich das eine gute Guideline bildet, eben um nachhaltig Wettbewerbs- und Renditefähigkeit wiederherzustellen im Unternehmen. Eben, das zielt ja explizit darauf ab, dieses identifizierte Krisenstadium dann eben zu überwinden durch die Findung geeigneter Maßnahmen und deshalb grundsätzlich mal ein gutes Instrument ist, eben auch durch die Entwicklung eines Leitbildes. Also das ist ja die zentrale Frage letzten Endes. Wo möchte ich als Unternehmen hin? Wo sehe ich meine Positionierung in der Zukunft? Und mit welchen Mitteln erreiche ich dieses Ziel? Und deshalb sind diese Grundanforderungen, wie sie im IDW S6 dargestellt sind, natürlich in einem sehr formellen Charakter, grundsätzlich eine gute Leitlinie, um sich daran zu orientieren.
Können Sie uns vielleicht 2, 3 Beispielanforderungen aus dem IDW S6-Gutachten mal vorstellen?
Also zentrales Element ist eigentlich dieses Leitbild, wie ich eben schon erwähnt hatte. Das ist eben genau diese unter Berücksichtigung der Markt-, Produktgegebenheiten, eben diese Entwicklung des Unternehmens, wo sehe ich mich in Zukunft, wo möchte ich als restrukturiertes, saniertes Unternehmen meine zukünftige Position einnehmen und wie schaffe ich das im Prinzip stabil, nachhaltig, erfolgreich im Markt tätig zu sein. Das und natürlich gepaart dann mit dieser Sanierungsplanung, die eben auch wesentlicher Bestandteil des IDW-Essex-Gutachten ist, wo die Maßnahmen und dieses Maßnahmenkonzept beschrieben ist, wie ich dorthin komme und mit welchen Schritten und gegebenenfalls auch mit welchem finanziellen Aufwand ich diese Maßnahmen eben erreiche und vor allem ganz wichtig, in welchem zeitlichen Rahmen ich diese Sanierungsmaßnahmen umgesetzt haben möchte, um nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Unglücklicherweise, das muss man ja an der Stelle ganz deutlich sagen, passiert es aktuell immer häufiger, dass manche Unternehmen dann doch in die Insolvenzreife rutschen. Herr Groß, Sie haben es eben schon angedeutet. Können Sie uns einen Überblick über die Instrumentarien geben, die dann noch zur Verfügung stehen?
Sehr gerne. Glücklicherweise haben wir mit der Insolvenzordnung ein Regime, was eben nicht auf Abwicklung ausgelegt ist. Also anders als vor Jahrzehnten noch unter der sogenannten Konkursordnung, wo wirklich die Insolvenz oder die Pleite die Ende oder das Ende der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens und meistens auch des Unternehmers bedeutet hat, ist die Insolvenzordnung auf Sanierung der sanierungsfähigen Unternehmen, also nicht als Selbstzweck, sondern der sanierungsfähigen Unternehmen angelegt. Und dort haben wir grundsätzlich die Möglichkeit, die beiden Themenbereiche der leistungswirtschaftlichen Restrukturierung, die ich vorher schon angesprochen habe, und der finanzwirtschaftlichen Restrukturierung sehr konkret anzugehen. Es hat sich in den letzten Jahren mit dem System der Eigenverwaltung, also der Insolvenz in Eigenregie, wie das manchmal so flapsig formuliert wird, auch ein Instrumentarium durchgesetzt, dass die Insolvenz nicht fremd oder die Restrukturierung nicht fremd gesteuert wird, sondern dass der Insolvenzverwalter zu Hause bleibt, wenn man so will, und der Geschäftsführer diese Restrukturierung natürlich mit Beratern an seiner Seite in einem Insolvenzverfahren durchführt. Und was sind so die Kernelemente? Sie können Verträge beenden, Sie können Standorte schließen, wenn es notwendig ist, Sie können vereinfacht Personalanpassungen durchführen und auf der Passivseite können Sie natürlich, das ist ja Kern des Insolvenzrechts im Grunde genommen, Ihre Verbindlichkeiten abschneiden, jedenfalls mal mit einer Quote erledigen. Das klingt jetzt alles sehr, sehr einfach. Das ist von der Grundkonstruktion auch so, wie ich es gerade formuliert habe. Natürlich ist es ein sehr ausgewogenes Konzept von Check and Balances. Die Gläubiger dürfen ja in einem solchen Verfahren auch nicht übervorteilt werden. Deshalb haben sie am Ende das Mitspracherecht und das Entscheidungsrecht, ob sie einem solchen Konzept zustimmen. Aber als Beispiel, machen wir es mal konkret. Ich passe eben meine Leistungswirtschaft an, indem ich die schlecht laufenden Verträge beende. Ich passe das Personal auf eine Decke an, die meinem Umsatz entspricht. Und auf der Passivseite entledige ich mich der bis dahin angelaufenen Verbindlichkeiten. Die Sicherungsgläubiger sind natürlich vorrangig und stelle mich so eben entsprechend dann eben für die Zukunft auf. Dieses Konzept muss von der Mehrheit der Gläubiger getragen werden. Und dann kann ich über einen sogenannten Insolvenzplan, letzten Endes ein großer Vergleich mit allen Gläubigern, wo ich mit qualifizierten Mehrheiten auch einzelne Minderheiten überstimmen kann, eben die Fortführung des Unternehmens aus einer Insolvenz heraus bewerkstelligen. Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte übertragene Sanierung, das, was landläufig auch gemacht wird als Asset-Deal. Ich verkaufe das Unternehmen ohne Schulden, ohne Altlasten eben an einen neuen Rechtsträger, an einen in der Regel neuen Investor. Und jetzt hat sich als sozusagen drittes Tool in der jüngsten Vergangenheit das sogenannte StaRUG, also der Restrukturierungsrahmen. Wir sprachen schon mal über das Gesetz, weil er einleitend eben die Pflicht zur Krisenfrüherkennung normiert. In diesem Im Restrukturierungsrahmen kann ich außerhalb einer Insolvenz meine Passivseite, also meine Verbindlichkeiten und meine Kapitalstruktur neu ordnen. Was meine ich damit? Ich kann alle Maßnahmen durchführen, die ich durchführen möchte, mit der Mehrheit von 75% der betroffenen Gläubigern. Und 75% ist viel. Auch das ist dient natürlich dem Schutz, dass da kein Schindluder getrieben wird. Ermöglicht aber das, was wir außerhalb einer Insolvenz häufig als so schwierig erachten, nämlich die Zustimmung aller, die ich in der Regel ja nicht erreiche oder sehr schwierig erreiche, zu ersetzen durch die Zustimmung der wesentlichen Mehrheit. Und das ermöglicht mir dann eben auch, Minderheiten in sinnvolle Restrukturierungen zu zwingen. Und machen wir es sehr konkret, dann kann eben auch ein Forderungsverzicht oder ein Teilverzicht mit der Mehrheit der Gläubiger beschlossen werden, der dann für alle gilt.
Hoffen wir nicht, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, je mit einer Insolvenz zu kämpfen haben. Ich verweise sehr gerne nochmal auf den Anfang dieser Folge. Denken Sie an die Krisenfrüherkennung, erstellen Sie einen Krisenplan für den Fall der Fälle und denken Sie daran, kümmern Sie sich um den Zukunftsausblick. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge viele Denkanstöße mitgegeben hat, um Ihr Unternehmen krisenfest zu gestalten. Für heute war es das mit dieser Folge. Vielen Dank, liebe Frau Poppe, vielen Dank, lieber Herr Groß, dass Sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk in dieser angespannten Wirtschaftslage einige hilfreiche Tipps mit an die Hand gegeben haben, wie Sie sich gegen die Krise wappnen können. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns Ihr Ohr geschenkt haben im RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. In unserer nächsten Episode werfen wir einen Blick auf Public Country by Country Reporting, kurz Public CBCR. Das zieht darauf ab, Ertragssteuerinformationen bestimmter multinationaler Unternehmen und Konzerne transparent zu machen und eine verstärkte öffentliche Kontrolle zu ermöglichen. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Thank you.